Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke, herzlich willkommen.
Was ist Frieden? Wir haben keinen Konflikt im großen Stil mehr. Die meisten hier unterstützen Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele nicht mehr. Wir haben also eine Abwesenheit von Gewalt. Ist das gleichbedeutend mit Frieden?
Eine Frage, die nicht nur den nordirischen Stadtrat Michael Cooper von der republikanischen Sinn Féin-Partei bewegt. 20 Jahre nach dem sogenannten Karfreitagsabkommen, das 1998 die jahrzehntelangen Unruhen zwischen nordirischen Protestanten und Katholiken beendete, gibt es in der britischen Provinz zwar keine offene Gewalt mehr, von einem gut funktionierenden Zusammenleben kann aber auch nicht wirklich die Rede sein. Und der nahende Brexit tut seines dazu, alte Gräben vor Ort wieder zu vertiefen. Miriam Arns hat sich umgehört bei Katholiken und Protestanten, Nationalisten und Unionisten.
Die Bordsteinkante ist angemalt, rot, weiß und blau. Sie trägt die Farben der britischen Flagge. Weiße Letter auf einer schwarz gestrichenen Hauswand machen deutlich, dass sich die hier lebenden Loyalisten im Belagerungszustand befinden und sich nicht ergeben werden. No surrender.
Das sieht noch immer ganz schön defensiv aus.
Michael Cooper blickt von Derrys Stadtmauer hinab auf den Straßenzug. Er hat ein Stadtführungsunternehmen und er sitzt für die republikanische Sinn Féin-Partei im Stadtrat. Er streitet nicht ab, dass seine Stadtführungen politisch gefärbt sind.
Ich arbeite aber auch mit Stadtführern aus diesen Gegenden zusammen. Ihre Version der Geschichte unterscheidet sich natürlich sehr von meiner.
Mit diesen Gegenden meint Cooper protestantische bzw. unionistische Wohnviertel wie The Fountain unterhalb der Stadtmauer. Katholiken und Protestanten oder politisch eingeordnet Nationalisten und Unionisten bzw. in ihrer extremen Ausprägung Republikaner und Loyalisten, sie leben in Derry größtenteils getrennt voneinander. Wie in den meisten Städten Nordirlands. Eine lange Geschichte.
Nach Jahrhunderten britischer Besetzung wird Irland im Jahr 1921 in einen nördlichen und einen südlichen Teil getrennt. Der Süden erlangt Unabhängigkeit, wird zur Republik Irland, während der Norden eine Region des Vereinigten Königreiches bleibt. Die ursprünglich irische, katholische Bevölkerung wird in diesem von protestantischen Briten beherrschten Nordirland diskriminiert, unter anderem beim Stimmrecht und bei der Wohnungssuche. In den 1960ern beginnen die Katholiken für ihre Rechte zu demonstrieren. Die Proteste entwickeln sich zu Aufständen. Im Sommer 1969 marschiert die britische Armee ein und bleibt fast 30 Jahre lang. In dieser Zeit agieren paramilitärische Gruppen im Untergrund. Die prominentesten sind die IRA, Irish Republican Army, auf republikanischer Seite, sie wollen Teil der Republik Irland werden. Und die Ulster Volunteer Force auf loyalistischer Seite. Sie sind loyal zum englischen Königshaus und gegen ein vereinigtes Irland. Die beiden heute stärksten Parteien in Nordirland, die republikanische Sinn Féin und die nationalistische DUP, unterstützen während des Konfliktes diese paramilitärischen Gruppen. Rund 3.500 Menschen werden damals getötet, über die Hälfte davon Zivilisten. Im April 1998 unterzeichnen Vertreter der britischen und irischen Regierungen sowie der Parteien in Nordirland ein Friedensabkommen. Das Karfreitagsabkommen. Darin sind neben dem Verzicht auf Gewalt auch die Bildung eines nordirischen Parlamentes sowie die Möglichkeit eines Referendums zur Wiedervereinigung mit der Republik Irland festgelegt.
Zurück in der Gegenwart. 20 Jahre nach dem Friedensabkommen leben Protestanten und Katholiken in Nordirland nach wie vor größtenteils getrennt voneinander. Wobei es bei den Bezeichnungen weniger um Religion als vielmehr um Kultur geht. Die meisten Protestanten, die 48% der nordirischen Bevölkerung ausmachen, fühlen sich britisch. Die meisten Katholiken, ihr Anteil liegt bei 45%, bezeichnen sich als irisch. Sie gehen in unterschiedliche Kneipen, besuchen unterschiedliche Sportvereine und schicken ihre Kinder auf getrennte Schulen. Für Neil Jarman vom Institut für Konfliktforschung in Belfast ist das getrennte Schulsystem das Hauptproblem der nordirischen Gesellschaft.
Over 90% of the children go to very segregated schools.
Mehr als 90% aller Kinder gehen auf getrennte Schulen. Sie leben jeweils in ihren Stadtteilen, gehen in unterschiedliche Kirchen, haben jeweils ihr soziales Umfeld. Deshalb haben sie oft keinen Kontakt mit der anderen Seite, bis sie anfangen zu arbeiten. Wenn man seine Kinder in unterschiedlichen Systemen großzieht und sie sich nicht treffen, verstärkt das die Unterschiede zwischen den beiden Gemeinschaften, das Getrenntsein und die Andersartigkeit.
The separateness and the otherness of the two communities.
Die Jugendorganisation Reach Across in Derry, der zweitgrößten Stadt Nordirlands, versucht dem entgegenzuwirken. Bei ihren Jugendtreffs und Wochenendausflügen sollen sich katholische und protestantische Jugendliche kennenlernen und vielleicht Freundschaften schließen. Zu dem vereinbarten Treffen heute sind aber nur katholische Jugendliche gekommen. Corm ist 18 Jahre alt. Er hat vor einigen Monaten zum ersten Mal Protestanten kennengelernt.
Ich habe sie zuvor nicht gemieden. Ich hatte nur nie die Gelegenheit, Protestanten zu treffen. Wir leben getrennt voneinander. Hier bei Reach Across gibt es keine Spannungen zwischen den beiden Konfessionen. Wir sprechen nicht einmal darüber.
Donald ist 16 und kommt aus dem republikanisch geprägten und sozial benachteiligten Viertel Craigan.
In Craigan gibt es noch viele Spannungen. Viele sind Republikaner. Mich interessiert dieser Kram nicht.
Manche in meiner Familie, mein Opa zum Beispiel, hatten es früher schwerer, als ich es heute habe und haben keine besonders hohe Meinung von Protestanten. Aber ich bin bereit, einen Strich darunter zu ziehen.
Keelan ist 17 und möchte später einmal Filmwissenschaften in Schottland studieren.
Wir sollten das alles vergessen. Manche in unserem Alter haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die waren während des ganzen Konfliktes noch gar nicht auf der Welt. Die haben keinen Grund, andere zu hassen.
Judy trägt eine dunkelgrüne Schuluniform, Pferdeschwanz und Zahnspange. Sie ist 14 und besucht eine katholische Mädchenschule. Das haben ihre Eltern so entschieden. Hätte sie heute die Wahl, würde sie sich für eine der wenigen gemischten Schulen in der Stadt entscheiden.
Ich lebe gerne hier, aber manches würde ich ändern. Unsere Generation ist offener und wir brauchen einfach mehr Möglichkeiten, andere Leute zu treffen. Und vielleicht eines Tages wird Religion keine Rolle mehr spielen.
Ein Ort, an dem Religion schon heute keine Rolle mehr spielt, liegt auf der anderen Seite des Flusses. Es ist der City of Derry Rugby Club. Rugby galt in Nordirland lange Zeit als protestantischer Sport. Heute ist das Team gemischt, sagt Thomas Cole, 19 Jahre alt, nach dem Spiel in der Bar des Clubhauses.
Es ist heute ein Sport für alle. Wir sprechen hier nie über Religion, dafür gibt es keinen Grund. Mein Vater erzählt mir manchmal von früher. In unserer Straße stand ein Häuschen für britische Soldaten. Das wurde mehrfach in die Luft gejagt. Ich bin froh, dass man heute einfach mit allen reden kann. Ich kann in jeden Nachtclub der Stadt gehen, ohne dass ich Probleme bekomme.
Was in deutschen Ohren völlig normal klingt, macht den 19-jährigen Nordiren glücklich und stolz. Thomas' Teamkollege Connor ist nach seinem Studium in England zurück nach Derry gezogen. Nicht nur, um Rugby zu spielen.
Ich hatte Glück, einen Job zu finden. Ich meine, das Wirtschaftsklima in Derry ist leider nicht das Beste.
Derry, im Nordwesten des Landes gelegen, hat die höchste Arbeitslosenquote in ganz Nordirland.
Viele meiner Freunde sind weggezogen. Ich bin einer der wenigen, die zurückgekommen sind. Ich bleibe aber nicht für immer hier. Hier müsste sich so viel ändern, die Infrastruktur zum Beispiel. Es gibt nur eine einspurige Straße nach Belfast und unser Schienennetz ist sehr dürftig.
Tatsächlich führt von Derry nur eine einspurige Landstraße in Richtung der nordirischen Hauptstadt Belfast. Landschaftlich ist die Strecke sehr schön. Es geht durch kleine Dörfer, vorbei an Schafen, die auf grünen Hügeln grasen. Aber es geht langsam voran. 2 Stunden braucht der Bus für die gut 100 Kilometer. Mit dem Zug dauert die Strecke 2,5 Stunden. Der Norden Belfasts. Hier arbeitet Bill Shaw seit dem Ende der Unruhen. Ein protestantischer Pfarrer in einer katholischen Gegend. Auch hier überziehen Gemälde die Hauswände. Eines sieht besonders martialisch aus. 2 vermummte Männer mit Gewehren, neben ihnen die Worte: Auf Frieden vorbereitet, zum Krieg bereit. Wäre es nicht an der Zeit, diese Relikte des Konfliktes 20 Jahre nach dem Friedensabkommen zu übermalen?
Ich bin ganz Ihrer Meinung. Unsere Stadt wäre ein besserer Ort ohne diese Wandgemälde, obwohl sie ein Touristenmagnet zu sein scheinen. Ich habe sie immer als kontraproduktiv für den Friedensprozess empfunden, weil sie Gewalt verherrlichen und die Teilung in zwei Lager aufbauschen. Sie erinnern täglich daran, wer der Feind ist.
Bill Shaw engagiert sich seit 20 Jahren in Projekten, die Katholiken und Protestanten zusammenbringen sollen. Sein liebstes Beispiel ist eine Jungengruppe, die sich 9 Jahre lang zweimal pro Woche traf. Shaw spielte mit ihnen Fußball, machte Ausflüge, lud sie zum Grillen ein.
Das waren Jungs aus Wohngebieten, die nur 2 Minuten voneinander entfernt liegen, die sich aber nie getroffen hätten, wenn es diese Gruppe nicht gegeben hätte. Ich erinnere mich an einen Tag, da gab es Unruhen und Gewaltausbrüche zwischen den Konfessionen hier im Viertel. Wir hatten ein Basketballturnier organisiert und es gab Gerüchte, dass die protestantischen Jungen nicht kommen würden. Also habe ich 1,5 Tage damit verbracht, von Tür zu Tür zu gehen und mit den Eltern zu sprechen. Am Ende durften alle teilnehmen. Wir hatten also die bizarre Situation, dass Kinder einen ganzen Abend lang miteinander Basketball spielten, während ihre Eltern wenige 100 Meter entfernt in sektiererische Unruhen verwickelt waren.
Die Kinder sind heute junge Männer. Manchmal trifft Shaw sie noch auf ein Bier im Pub.
3 von ihnen sind jetzt Väter. Ich hoffe, dass wir diesen Kreislauf von Hass und Argwohn und Gewalt durchbrochen haben. Ihre Kinder werden die erste Generation in Nordirland sein, die lernen, nicht zu hassen. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Vielleicht nicht so sehr, was die politische Wirklichkeit in Nordirland angeht, aber was die Menschen in Nordirland angeht, bin ich optimistisch.
Die politische Wirklichkeit in Nordirland, auf die Shaw anspielt, ist derzeit prekär. Seit etwa 18 Monaten gibt es keine Regionalregierung. Im Januar 2017 trat der stellvertretende Regierungschef Martin McGuinness von der republikanischen Sinn Féin-Partei zurück. Die Regierungskoalition mit der unionistischen DUP löste sich auf. Seit den Neuwahlen im März 2017 konnten sich die Parteien auf keine neue Regierungsbildung einigen. Sollten Republikaner und Unionisten weiterhin keine Lösung finden, wird Nordirland demnächst wieder von London aus regiert, wie auch zu Zeiten des Konfliktes. Kein besonders gutes Zeichen zum 20. Jubiläum des Friedensabkommens. Mark Durkin, Mitglied des nordirischen Regionalparlamentes, hat momentan viel Zeit für Bürgersprechstunden in seinem Wahlkreis Derry. Er sitzt, wenn dieses denn tagen würde, für die gemäßigte sozialdemokratische SDLP im nordirischen Parlament. Die fehlende Kooperationsbereitschaft der beiden größten Parteien und die Spaltung der Gesellschaft bedingen einander, meint Durkin.
Diese Parteien sind angewiesen auf Spaltung, nicht auf Versöhnung. Sie gewinnen Wahlen mit Identitätsfragen. Da werden Fahnen geschwenkt. In den Debatten geht es um die Vergangenheit, um die Unruhen und um Flaggen. Die Menschen, nicht nur in Nordirland, sondern auf der ganzen Welt, scheinen aus Angst zu wählen, nicht aus Hoffnung oder Streben nach etwas Besserem.
Einen weiteren Grund für die Angst und Unzufriedenheit, die in Nordirland nach wie vor in einer starken politischen Polarisierung mündet, sieht Durkin in der unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation der Region. Noch heute leidet Nordirland unter den Folgen des 30 Jahre währenden Konfliktes.
Wir haben den Schritt vom Frieden zum Wohlstand nicht geschafft. Viele Leute, zum Beispiel hier in Derry, spüren die Vorteile des Friedens nicht wirklich, zumindest nicht in ihrem Geldbeutel. Sie sehen eine Verbesserung darin, dass sie die Nachrichten einschalten können, ohne von Bomben oder politisch motivierten Morden zu hören. Aber ich finde, wir müssen die Latte höher ansetzen. Wir müssen mehr tun, um unsere jungen Leute hier zu behalten.
Gerade die Menschen in der wirtschaftlich schwachen Region um Derry herum, im katholisch geprägten Nordwesten des Landes, fühlen sich abgehängt vom protestantisch dominierten Osten um Belfast. Hinzu kommt die Angst vor den Auswirkungen des Brexit und vor dessen Folgen für den Friedensprozess, betont Neil Jarman vom Institut für Konfliktforschung.
Das Ergebnis des Brexit-Referendums hatte leider negative Auswirkungen auf die Situation in Nordirland. Es hat die grundlegende Spaltung in der Gesellschaft wieder hervorgehoben. Der Großteil der protestantisch-unionistischen Gemeinschaft möchte im Vereinigten Königreich bleiben und unterstützt die Entscheidung, die EU zu verlassen, während die katholisch-nationalistische Gemeinschaft genau das Gegenteil will. Die meisten möchten in der EU bleiben.
Nordirland hat mit rund 56% gegen den Brexit gestimmt. Viele junge Nordiren waren konfessionsübergreifend für einen Verbleib in der EU. Insgesamt zeigt das Wahlergebnis aber doch eine deutliche Spaltung in zwei Lager. Was muss geschehen, damit sich die beiden Seiten in Nordirland versöhnen?
I suspect at this stage it's time.
Ich würde sagen, es ist eine Frage der Zeit. Es dauert einfach lange, solch einen Konflikt zu überwinden. Ich denke, wir können von der Situation in Deutschland lernen, von den Herausforderungen, die mit der Wiedervereinigung kamen und die lange anhielten. In Nordirland haben wir die Gewalt zum Großteil unter Kontrolle und die Menschen leben relativ friedlich miteinander, wenn auch getrennt voneinander. Aber sie sehen einander nicht mehr als Bedrohung.
Eine Parallele zur Situation in Deutschland, zumindest optisch, ist die Friedensmauer in Derrys Innenstadt. Sie wurde während des Konfliktes errichtet und trennt unionistische und nationalistische Wohnviertel voneinander.
Wir haben jetzt ein Tor in die Friedensmauer eingebaut. Es ist tagsüber geöffnet, sodass man hindurchgehen kann.
Für Michael Cooper, Stadtrat in Derry, ist das Tor ein Symbol für den nordirischen Friedensprozess. Nachts sei es nach wie vor geschlossen, erklärt er. Das gebe den Bewohnern ein Gefühl von Sicherheit. Vielleicht werde es aber irgendwann auch nachts offen bleiben. Auf lange Sicht ist es Coopers Ziel, die Mauer ganz zu entfernen. Aber eins nach dem anderen. Hier in Nordirland bewegt man sich in Babyschritten, sagt Michael Cooper.
Und in Babyschritten geht es auch bei den Brexit-Verhandlungen voran, bei der Frage, was denn mit Nordirland passiert, wenn Großbritannien die EU verlässt. Auch nach dem Gipfel in Brüssel letzte Woche, bei dem ja neue Leitlinien für die zukünftigen Brexit-Gespräche festgelegt wurden, da blieben die Formulierungen hinsichtlich des künftigen Status Nordirlands dann doch eher vage. Theresa May will nun zwar auch an umsetzbaren Lösungen für die Grenze zwischen der britischen Provinz und Irland arbeiten, ohne andere Vereinbarungen. So hatten es die Verhandlungsführer beider Seiten aber auch letzte Woche beschlossen, werde eine Auffanglösung in Kraft treten. Und wie diese aussehen könnte, das bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Meurer. Guten Tag, Herr Meurer.
Ja, hallo, guten Tag.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sieht diese Auffanglösung ja vor, dass Nordirland, wenn es jetzt zu keinen weiteren Vereinbarungen kommen sollte, vorerst im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben würde. Also offene Grenzen in Richtung Republik Irland und geschlossene dann in Richtung Großbritannien?
Das stand so einmal im Text. Dann hat Theresa May gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Kein Premierminister kann so etwas unterschreiben. Jetzt gibt es also eine Auffanglösung, von der es eigentlich nur heißt, dass es eine Auffanglösung gibt, aber nicht welche das sein wird. Also wenn alle Stricke reißen und man einigt sich nicht auf einen Handelsvertrag, dann soll es eine Backstop-Lösung, eine Auffanglösung geben, dass es weiterhin gleiche Regeln, Zollregeln zwischen Nordirland und Irland gibt. Aber wie diese Lösung aussieht, das hat Theresa May noch nicht verraten, das hat man noch nicht ausgehandelt, das soll bis Juni geklärt werden.
Welche Szenarien gibt es denn noch?
Also das Wunschszenario, glaube ich, von allen Seiten ist, dass alles so bleibt wie bisher, dass es keine Veränderung gibt, dass die Grenze genauso unsichtbar bleibt wie im Moment. Teilweise merkt man das gar nicht, wo man sich gerade befindet. Die Straßen schlängeln mal vom Norden nach Süden. Das ist das Wunschszenario von allen. Das Szenario der Brexiter sieht vor eine technologische Lösung. Kameras filmen die Nummernschilder, beispielsweise von Lastwagen, und die Firmen müssen dann digital online die Zollerklärung machen. Dafür bräuchte man dann keine Zöllner an der Grenze. Oder vielleicht kann man es sogar ohne Kameras machen. Großes Fragezeichen dahinter. Worst-Case-Szenario wäre, da stehen dann doch Zöllner, alles so wie vor 30 Jahren. Staus an der Grenze. Das wäre ein mittlerer Albtraum, würde die Wirtschaft behindern, wäre politisch brisant. Und dann haben wir noch diese Auffanglösung, von der aber keiner weiß, wie sie aussieht.
Und wenn wir nochmal bei dieser Lösung bleiben, die technisch ausgelegt wird, das würde doch trotzdem nicht verhindern, dass es keinen freien Personenverkehr mehr gibt. Das heißt, irgendwie kontrolliert werden müsste ja schon an der Grenze.
Also da hat Boris Johnson, der Außenminister, hier vor 2, 3 Wochen ein spektakuläres Interview gegeben, in dem er gesagt hat, Leute, das ist doch wie mit der City-Maut hier in London. Man fährt von Norden, Islington, Camden runter in die City, wird gefilmt und überweist dann sozusagen automatisch, weil das Kennzeichen registriert wurde, die City-Maut von 11,50 €. Geht doch alles ganz easy, kann man so machen zwischen Nord- und Nordirland und Irland, sagt Boris Johnson. Es gab einen Mediensturm und einen Sturm in den sozialen Medien und in der Politik, die gesagt haben, also zwischen Nordirland und Irland ist ein anderes Verhältnis als zwischen Islington und Westminster. Da hat Krieg geherrscht, da hat es 3.500 Tote gegeben.
Außerdem muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass die EU eventuell nicht unbedingt ihre Außengrenze auf dieselbe Art und Weise schützen möchte, wie sich London von Islington abtrennt, oder?
Ja, ganz genau. Natürlich. Und dann zeigen die Brexiters auf die EU, ja, die EU ist schuld, die wollen die Grenze haben, wir wollen sie ja gar nicht haben. Die EU sagt aber, so sind doch mal die Spielregeln, wenn ihr aus der EU austretet, dann ist Nordirland nicht mehr EU-Irland, ist es aber noch, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass es Zollgrenzen gibt. Wir können aber nicht zulassen, dass es eine Außengrenze der EU gibt zwischen Nordirland und Irland und die ist total offen für Schmuggel und alles Mögliche, um unsere Zollsätze und unsere Importbedingungen zu unterlaufen.
Wie realistisch ist denn die Vereinigung Irlands, also der Republik Irland mit Nordirland? Die taucht ja in Gesprächen auch immer mal wieder so auf.
Also ich halte die eigentlich für unwahrscheinlich, wenn nicht unrealistisch. Sinn Féin hat das weiter auf seine Fahnen geschrieben. Die Nachfolgerin von Gary Adams war hier gewesen, Mary Lou Donaldson, und sie hat gesagt, dass das zwar in den Statuten von Sinn Féin steht, aber sie hat sich für meine Verhältnisse, finde ich, es gab eine Pressekonferenz, da doch ein bisschen vorsichtig gezeigt. Ich halte es deswegen für unwahrscheinlich, weil 48% der Bevölkerung ist protestantisch in Nordirland, 45% katholisch. Die Protestanten werden das niemals akzeptieren, dass sie Teil der Republik Irland werden. Und formal muss der Nordirland-Minister in London darüber entscheiden, dass es ein Referendum gibt. Also das würde nach meiner Einschätzung ein ziemliches Chaos im Moment anstiften. Vielleicht sieht das in etlichen Jahren anders aus. Im Moment glaube ich nicht dran.
Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass irgendwo eine Grenze verlaufen wird. Also wenn Großbritannien aus der EU austritt, muss es eine Grenze irgendwo geben. Ist denn mit dieser Grenzziehung, die ja dann doch diese Lager wieder voneinander trennt auf eine gewisse Art und Weise, ist das denn realistisch, dass in der Region auch diese Gewalt, die diese Region ja lange Zeit geprägt hat, wieder aufkeimt?
Also was mir Leute aus Nordirland sagen oder die mit der Situation gut vertraut sind, da höre ich ein bisschen gemischte Stimmen. Die einen sagen, nein, wir haben jetzt 25 Jahre lang keine Gewalt mehr haben. Niemand ist so wahnsinnig, das aufs Spiel zu setzen. Jemand in Derry hat mir erzählt, er sieht das anders. Wenn da Kameras hängen, wenn da sogar Zöllner stehen, dann wird das natürlich eine Minderheit, die Terroristen, diejenigen, die zu Gewalt greifen, sind immer eine Minderheit, dann wird es sie doch provozieren, etwas zu tun. Also unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, dass es wieder zu Gewalt kommt.
Wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, es wird ja auf jeden Fall keine besonders positiven Auswirkungen haben, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt für diese Region, für Nordirland. Es ist ja angesichts dieser Situation kaum nachvollziehbar, dass die Partei dort, die DUP in Irland, für den Brexit mobil gemacht hat. Wie erklären Sie sich das denn? Und was sagt denn die DUP nun nach diesen vagen Formulierungen auf diesem Gipfel in Brüssel?
Also die DUP sagt, wir wollen auf jeden Fall bei Großbritannien bleiben. Es darf auf keinen Fall irgendeine Form von Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien geben, die sozusagen längst durch die Irische See verlaufen würde. Die Anhänger der DUP haben, das weiß man aus Umfragen oder Befragungen, zu 2/3 für den Brexit gestimmt. Ich habe vor einiger Zeit hier David Trimble interviewen können, Friedensnobelpreisträger, hat für die Unionisten, für die Protestanten das Karfreitagsabkommen abgeschlossen. Wir haben alle gedacht, da kommt ein Friedensnobelpreisträger und der wird uns sagen, wir müssen auf Ausgleich setzen, wir müssen irgendeinen Kompromiss finden. Aber nein, Trimble ist ein beinharter Brexiteer. Redet genauso wie die Hardliner hier. Hat sogar gesagt, das sollen die Iren doch auch aus der EU austreten. Das wäre doch die beste Lösung. Das haben die Iren natürlich überhaupt nicht vor, das auch zu tun. Ich erkläre mir das ein bisschen bei der DUP mit einer Wagenburg-Mentalität. In Teilen verständlich, sie haben Angst davor, Teil der Republik Irland zu werden, unter irische Kontrolle, unter eine Sinn Féin-Regierung gestellt zu werden. Und vielleicht, wenn man in so einer Wagenburg ist, dann ist man noch mehr britisch als die Briten und dann denkt man noch mehr in diesen Kategorien, wir müssen wieder zu unserer Identität finden, uns selbst kontrollieren, aber uns nicht von der EU fremdbestimmen lassen.
Man sagt ja immer, Theresa May, die hänge von der Zustimmung der DUP ab. Wie einflussreich ist denn die DUP, wenn wir mal auf diese Brexit-Verhandlungen schauen? Wie schätzen Sie deren Einfluss da ein, was die zukünftige Gestalt von Nordirland angeht?
Ich schätze den Einfluss nicht so groß ein, wie das den Anschein hat. Klar, die DUP achtet genau darauf, was May tut. Und wenn May da irgendwelche Interessen der Unionisten preisgibt, dann ist es Schluss mit der Tolerierung und das wäre das Ende der Regierung May. Andererseits, die DUP will auf keinen Fall Jeremy Corbyn von Labour als Premierminister haben. Den hält man für einen IRA-Sympathisanten. Also glaube ich, die DUP wird auf jeden Fall hinter May stehen. Treu und fest an ihrer Seite. Gefährlicher für May sind die Hardliner in ihrer eigenen Partei. Die machen ihr, glaube ich, mehr zu schaffen.
Das heißt, im Zweifel würde die DUP auch ein Szenario mittragen, was jetzt nicht komplett ihrer Vorstellung vom Status Nordirlands entspricht.
Sie werden nichts zustimmen, was Nordirland von Großbritannien trennt. Keine Kontrollen, Kameras irgendwo an einem nordirischen Hafen oder am Flughafen.
Welches Szenario sehen Sie denn dann dafür realistisch? Also wie wird die Grenze zu Irland aussehen und welche Auswirkungen hat das dann alles auf die Politik in Großbritannien?
Alles schwierige Fragen. Völlig unvorstellbar, dass Nordirland aus dem Vereinigten Königreich abgetrennt wird. Das ist ausgeschlossen. Ich glaube auch, dass die Regierung in Dublin, die Regierung der Republik Irland, das im Moment gar nicht will. Man schätzt, das würde Dublin jährlich ungefähr 10 Milliarden Euro kosten, die man in den Norden schicken müsste. Die Lust in Dublin scheint mir nicht so gewaltig groß zu sein an einer Wiedervereinigung. Ich sehe ehrlich gesagt nur eine einzige Lösung. Und das ist ein Vertrag zwischen Großbritannien und der EU, der doch dem Status quo ziemlich nahe kommt. Das berühmte Modell Norwegen. Norwegen ist Mitglied im Binnenmarkt. Das läuft alles ganz eng, reibungslos. Norwegen hat ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für den Fischfang, ist nicht Teil der EU-Fischereipolitik. So eine Geschichte könnte dazu führen, dass sich zwischen Nordirland und Irland gar nichts ändert. Die Brexiteers hier sagen, ihr von der EU, ihr wollt Nordirland, diese ganze leidige Grenzfrage, ja nur als Hebel benutzen, um unseren schönen Brexit zu verhindern. Ich sehe aber keine andere Lösung.
So die Einschätzung von unserem London-Korrespondenten Friedbert Meurer zum Status Nordirlands in einem Europa ohne Großbritannien. Das war die Weltzeit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.